Willkommen zu einem weiteren Bildungspodcast von der Stiftung Zukunft.li. Das ist eine Episode, die zur Bildung beiträgt und inhaltlich geht es ebenfalls um Bildung. Heute reden wir darüber, ob und was es den Schulkindern nützen würde, wenn die Schulen mehr Freiheiten hätten, den Unterricht zu gestalten, aber auch die eigene Schule zu organisieren und die passenden Lehrerinnen und Lehrer dafür zu finden. Das Thema darf ich heute mit dem Professor Jürgen Oelkers diskutieren. Ganz herzlich willkommen zu dem Podcast von Stiftung Zukunft.li, Herr Oelkers.
Danke, dass Sie mich haben wollen.
Der Jürgen Oelkers ist emeritierter Professor für allgemeine Pädagogik an der Universität Zürich, wo er 1999 angefangen hat zur Pädagogik, zum Lehren und dazu zum Forschen. Professor Oelkers, die Stiftung Zukunft.li hat im Frühling 2024 eine Studie herausgegeben, die sich mit der Bildungslandschaft Liechtenstein auseinandersetzt, vorhandene Defizite aufzeigt und Massnahmen vorschlägt, wie man die Schulen fitter für die Gegenwart und für die Zukunft machen könnte. Nämlich, so heißt es im Untertitel der Studie, Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb. Zuerst würde ich gerne ein bisschen über die Schulautonomie reden. Ist jetzt das etwas, wo lediglich uns im Liechtenstein beschäftigt, mehr Autonomie für die Schule, oder ist das etwas, wo international ein Thema ist?
Ja, es ist international ein Thema. Es geht zurück auf eine betriebswirtschaftliche Konzeption, also kommt aus der Ökonomie, New Public Management, also wo man gesehen hat, dass man die Verwaltung umbauen muss. Und dazu gehören dann auch Schulen. Und da geht es im Wesentlichen darum, ob man andere Steuerungsmechanismen hat, also ob man also Ressourcen anders einsetzt, ob man Schulleitungen verändert und vor allen Dingen, ob man die, was sie dann Output-Steuerung nennen, also von den Ergebnissen ausgeht, statt nur von den Lehrplänen und von den Curricula. Das hat sich international ziemlich weit durchgesetzt, ja. Das ist also nicht nur ein Liechtensteiner Problem und auch nicht nur ein Schweizer Problem.
Sie haben gesagt, ein Problem, also ist das etwas, wo effektiv jetzt schon wirkt in anderen Ländern oder wo man noch in der Diskussion ist, wie viel Autonomie die richtig ist?
Entscheidend ist die Diskussion eher nicht, sondern die Umsetzung. Und die ist wie bei allen Reformen komplex, sie ist auch widerständig. Und gerade die Erfahrungen aus dem Kanton Zürich, wo ich das lange begleitet habe, zeigen, dass manches geht, wie zum Beispiel die Etablierung von Evaluationen, also von externen Evaluationen. Und manches eben harzt, also zum Beispiel bei Schulleitung, das ging lange Zeit ziemlich schwierig. Aber Schulautonomie in dem Sinne, dass die Schulen selber mehr Verantwortung haben als vorher, das hat sich eigentlich überall durchgesetzt. Wobei Verantwortung in den verschiedenen Kantonen Verschiedenes heißt.
Kannst du das als Extrembeispiel machen?
Im Thurgau, wo ich wohne, heißt das was anderes als im Kanton Zürich. Da sind auch die Schulleitung anders, die Kadenzen der Evaluation, also wenn die Experten in die Schulen kommen, sind anders als in anderen Kantonen. Das hängt auch von den Mitteln ab und es hängt auch von den Aufträgen ab. Das ist also ziemlich unterschiedlich.
Wenn jetzt die Schulautonomie da wäre im Liechtenstein, so ähnlich wie es jetzt von der Stiftung Zukunft.li beschrieben oder vorgeschlagen wird, würde das dann heißen, dass 5 Jahre später wären nachher alle Schülerinnen und Schüler aus dem Liechtenstein einfach top in der PISA-Studie?
Wahrscheinlich sind sie schon top. Das weiß ich, ich habe das nicht kontrolliert, aber solche Reformen führen zu verschiedenen Effekten, also nicht nur zur Leistungssteigerung, sondern zu verschiedenen Effekten. Und diese Schulautonomie ist vor allen Dingen eine Reform im Umgang von Schule und Schulaufsicht. Das war die Idee, dass man, wenn man von einer Output-Steuerung ausgeht, also von Daten, die man erhebt, dass dann die Schulen besser über sich Bescheid wissen und deswegen auch bessere Entscheidungen treffen können. Unterricht ist davon erst nachträglich tangiert. Das ist nochmal ein anderes Thema. Während Leistungssteigerung oder Leistungsverbesserung hängt im Wesentlichen vom Unterricht ab. Aber der Unterricht findet in der Schule statt, sodass interessant ist, wie man die Organisation der Schule verbessern kann, sodass bestimmte Hindernisse nicht mehr da sind, zum Beispiel das Absenzenwesen, wo man sagt, man muss nicht jede Absenz dem Schulamt melden oder so etwas. Man muss auch beim Ressourceneinsatz fragen, ob die Zeiteinteilung nicht anders geht, als indem man einfach den Lehrpersonen Lektionen zuteilt und dann die Schulzeit danach berechnet. Das alles meint Schulautonomie. Mhm.
Sie haben vorher kurz erwähnt, eine Reform, gewisse Elemente klingen besser, gewisse weniger gut. Wie ist denn das? Es gibt ja ganz viele Anspruchsgruppen, die da involviert sind. Also das sind Lehrerinnen und Lehrer selber, das ist die Bürokratie, also das Schulamt, das sind Schülerinnen und Schüler selber, wahrscheinlich zum kleinsten Teil.
Leider.
Aber dafür die Eltern.
Die Eltern auch, ja. Bei den Schülern, das ist auffällig, dass alle diese Reformen, die es ja auch schon seit 100 Jahren gibt, dass die bei den Schülern immer eine Blackbox sehen. Die werden meistens nicht berücksichtigt. Bei den Eltern notgedrungen, weil die über die Abstimmung entscheiden oder auch politisch wichtig sind. Das alles muss man kalkulieren. Die Bezugsgruppen, also diejenigen, die mitentscheiden können, sind zum Teil stark widersprüchlich. Und wenn man die nicht ins Boot holt bei Entscheidungen, dann, glaube ich, ist man bei allen diesen Reformen schlecht beraten. Dann kommen die Abstimmungen anders. Also ich kann mich erinnern, dass wir in Zürich mal über ein neues Volksschulgesetz abgestimmt haben. Da gab es einen kritischen Punkt, nämlich was aus dem Kindergarten wird. Und das hat dann der Bildungsdirektor Buschow nicht wirklich kommuniziert. Und das wurde dann abgeschmettert, weil nicht klar war, was aus dem Kindergarten passiert, sodass wir die Abstimmung 2 Jahre später wiederholt haben und nachdem klar war, was mit dem Kindergarten passiert. Und das waren im Wesentlichen die kritischen Eltern, die das nicht wollten, was wir da vorgesehen haben. Damit muss man rechnen, wenn man solche Reformen macht.
Also wegen einem kleinen Detail?
Nein, das war ein großer Punkt.
Okay.
Ja, weil das nämlich bedeutet hat, die Schulzeit nach unten hin verlängern und den Kindergarten der Schule anzuschließen, der Volksschule. Das wollten die Eltern nicht, während andere Kantone genau das gemacht haben. Mhm. Aber im Kanton Zürich war das nicht durchzusetzen. Das haben wir damals nicht gesehen. Deswegen ging diese Abstimmung bachab. Mhm. Und später haben wir dann gesagt, ja, der Kindergarten bleibt erhalten, wird aber an die Volksschule als obligatorische 2 Jahre angeführt. Und dann war klar, dem Kindergarten passiert nichts. Mhm. Also damit muss man rechnen, wenn man sowas macht.
Sie sagen, die Interessen sind stark widersprüchlich. Ja. Wo sind denn quasi, die größten Differenzen? Also welche Anspruchsgruppen stehen sich am weitesten entfernt voneinander?
Ja, die Gewerkschaften und hier solche Stiftungen. Weil die einen wollen Besitzstandswahrung, und die anderen wollen Wandel. Und der Wandel wird oft nicht klar genug gemacht oder wenn nicht gut genug kommuniziert oder wenn stößt er auf Vorbehalte, die oft ideologisch sind. Also das haben wir gesehen, als Buschow der Bildungsdirektor, seine erste Legislatur hatte. Da hat er immer von Bildungswettbewerb gesprochen, aber nicht klar gesagt, was er damit meint. Da haben alle verstanden, oh Gott, wir werden jetzt zu Marktobjekten und so. Das hat die Sache so weit verfälscht, dass er nur knapp das zweite Mal gewählt wurde. Da muss man also aufpassen, was man sagt. Und wenn man das nicht klar kommuniziert, dann sind die Anspruchsgruppen oder diejenigen, die das dann nachher machen, vor allem die Lehrpersonen und deren Gewerkschaften, alarmiert und werden sagen, ohne uns.
Also unter Umständen steht jetzt in der Studie von der Stiftung Zukunft.li irgendetwas drin, wo dann nachher zum Knackpunkt
werden könnte. Mit Sicherheit. Wenn die Wettbewerb hören, dann werden die sagen, ohne uns. Also muss man klar sagen, was. Da steht auch irgendwas von Bildungsgutscheinen drin und da muss man auch sehr genau aufpassen, was man genau meint. Sonst wird das so weit politisiert, dass sie das nicht mehr auf eine rationale Ebene heben können. Und dann geht die Abstimmung bachab. Das ist so. Das ist uns mehrfach passiert, weil die Kommunikation nicht klar war, was sie eigentlich wollten. Umgekehrt gibt es also auch natürlich positive Beispiele. Als das Volksschulgesetz dann verabschiedet war, da konnte man mit neuen Schulleitungen arbeiten, die dann auch gewählt wurden und nicht eingesetzt wurden vom Volksschulamt. Und es entwickelte sich so etwas wie eine Schulautonomie. Also dass dann nicht das Volksschulamt alles vorgab, sondern dass die Schule selber sehr viele Dinge selber machen konnte. Vom Absenzenwesen, Einstellung der Lehrer bis zur Frage, wer bekommt, in welche Schule bekommt ein Budget, das sie selbst verwalten können. Das sind alles Reformschritte, die es vorher nicht gab.
Sie haben Schulleitungen angesprochen. Das ist etwas, wo ich denke, ja, okay, wenn jetzt eine Schule autonomer wird, also zu meiner Zeit, ist jetzt auch schon ziemlich Weile her, aber nachdem, dass meine Söhne jetzt in der Schule waren, im Liechtenstein auch, muss ich feststellen, in diesen 30 Jahren hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert.
Ja, das ist so.
Immer das gleiche System. Und die Schulleitung damals, das war mein Mathelehrer, der war schon ein Schulleiter. Mhm,
ja.
Für eine so autonome Schule braucht es doch ganz andere Qualitäten.
Ja, es braucht Es braucht ausgebildete Schulleitung, nicht in jeder Schule, in jeder Größe, aber da, wo die Größe stimmt und man sich den Job teilen muss, da braucht es eigene Schulleitung, das ist kein Nebenamt. Also insbesondere dann nicht, wenn man verstärkt in der Öffentlichkeit steht und damit auch nach außen hin kommunizieren muss. Das kann man nicht einfach so machen, sondern da braucht es Leute, hoffentlich auch ausgebildete Schulleitungen, die dann auch genau wissen, was sie tun müssen. Die müssen bei Lehreranstellungen Mitspracherechten möglichst auch selber das machen. Sie müssen ihre Ressourcen einsetzen. Sie müssen dann das nach außen begründen können und sie müssen auch verstärkt mit Eltern kommunizieren können. Schule ist nicht mehr selbstverständlich wie vor 30 Jahren, sondern Schule ist etwas, was genau von außen beobachtet wird. Und sie müssen dann auch begründen, warum sie das machen und das nicht. Also, das betrifft auch den Lehrplan. Sonst haben Sie die Eltern vor der Tür, die sagen, wieso haben Sie meinem Kind die und die Note gegeben? Das muss nicht nur gerichtsfest sein, Sie müssen auch begründen können, wieso diese Note dann und dann gegeben worden ist. Und das, finde ich, ist ein Fortschritt und kein Rückschritt.
Also das heißt, ein guter Schulleiter oder Schulleiterin, Pädagogikstudium, Betriebswirtschaftsstudium und Mediationszusatzausbildung.
Wenn das geht, ja. Ja, ja. Gibt es übrigens sowas. Die pädagogischen Hochschulen bilden solche Leute aus.
Okay.
In St. Gallen in Verbindung PH und HSG.
Mhm. Und wie ist denn das, werden denn die Schulleitungen, wo die sind ja denn in dem Sinn niemand mehr von uns, also quasi aus der Lehrerschaft?
Ja, das ist umstritten. Die dürfen nicht einfach als abgehoben gelten. Aber meistens sind es Leute mit einem geteilten Pensum. Also 50% Leitung, 50% Unterricht. Wenn sie sich ganz verabschieden, das ist bei ganz großen Schulen oft der Fall, weil das gar nicht anders geht, dann sagen die Lehrkräfte, ja, der hat ja gar keine Ahnung mehr von dem, was wir jeden Tag machen. Das ist gefährlich. Aber die Kardinallösung oder die Standardlösung ist die, dass sie sich dann das Pensum aufteilen. Mhm. Oft gibt es auch Doppelschulleitung. Also nicht nur einer leitet das, sondern vielleicht zwei oder drei. Also Team- und Tandemlösung. Das gibt es auch häufiger übrigens.
Ich habe noch eine Lösung, von einer Lösung gehört, wo die eine Person, die in der Schulleitung war, die ist tatsächlich Pädagogik war, während dann die andere Person über kein Pädagogikstudium hatte, sondern für die nicht-pädagogischen
Belange. Ja, das gibt es auch. Also das ist, weil die Schulen, wenn sie ein eigenes Budget haben, natürlich auch Administrationsaufwand steigen müssen. Und dafür gibt es dann eigene Leute. Das gibt es durchaus auch, ja.
Wenn so eine Reform, wo eine Schulreform klingen kann. Also eine Schulreform ist ja in dem Sinne ja nie abgeschlossen, sondern es gibt ja dann wieder einen nächsten Schritt, den man machen muss. Eigentlich ist es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, würde man in der Industrie sagen.
Ja, es ist eben kein Produkt oder es ist nicht einfach, was weiß ich, bei Stadler eine Eisenbahn, die man verbessern kann, sondern ja, das stimmt, also Reformen sind Prozesse, aber es gibt natürlich einfach Trägheiten im System, die sich keine Stadler-Firma leisten könnte. Ich komme aus dem Thurgau, darum fällt mir das ein. Also eine Produktverbesserung ist, wenn man so reden will, ist etwas ganz anderes als im Bereich der Industrie, wo man Verbesserungen ja sehen kann. Sie können sehen, also es ist schneller, höher und ich weiß nicht was. Man verkauft mehr. Während das hier, da müsste man sehen, ist der Lehrplan zu verbessern. Wir haben gerade einen neuen. Sind die Lehrpersonen zu verbessern? Ja, die sind nach 5 Jahren haben sie ihr Repertoire drauf und da sind sie nur noch schwer zu erreichen. Sind die Schüler zu erreichen? Ich stelle fest, dass in vielen Reformen die Schüler gar nicht vorkommen als Anspruchsgruppe und so weiter und so weiter. Also es ist ziemlich komplex mit Variablen, die ziemlich beweglich sind. Das ist bei Ingenieuren völlig anders.
Ja. Jetzt, wenn so eine Reform, also man sagt, okay, man macht eine Reform, die hat irgendwo einen Abschluss.
Nee.
Nein?
Nein. Nein, nein. Reformen gehen einfach weiter. Also mich wundert ja auch immer, dass Reformen immer neu anfangen. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Bildungspolitik. Versuchen Sie mal, irgendeinen neu gewählten Bildungsminister im deutschsprachigen Bereich ausfindig zu machen, der nicht sofort an Reformen denkt oder Verbesserungen denkt. Und vieles, was dann in der Schule passiert, ist einfach beharrlich. Weil die dann sagen, ja gut, jetzt haben wir das gemacht. Warum müssen wir das jetzt auch noch machen? Also das sind Widerstände, die muss man ernst nehmen, sonst kommt man keinen Schritt weiter. Mhm. Und Schulen und Reformen gehen dann weiter. Und eine der Sprüche in der Bildungslandschaft, die ich mir gemerkt habe, ist ein amerikanischer Spruch, ist, Die Frage ist nicht, was die Reformen aus den Schulen machen, sondern was die Schulen aus den Reformen machen. Das ist die viel interessantere Frage.
Also quasi geht einmal durch den Fleischwolf.
Ja, das ist so. Und dann muss man sehen, wie viel man dann noch da rauskriegt, also wie viel dann wirklich übrig bleibt. Und ich glaube, bei Schulautonomie kann man sagen, ja, einiges ist etabliert worden, wie eben externe Evaluationen oder auch Tests, wenn das wie Klassencockpit, wenn das geschieht im Vergleich. Das ist ein in St. Gallen entwickeltes Verfahren. Das machen viele Lehrkräfte, weil sie wissen wollen, wo sie stehen. Oder auch Lernstandstests, das macht man in Hamburg zum Beispiel, das habe ich mal mit beraten, wo man den Lernstand sehr früh bei den Kindern testet, insbesondere so in schwierigen Verhältnissen, weil die kein Deutsch können, damit die Lehrer wissen, wo sie ansetzen müssen. Das finde ich, das hat sich eigentlich bewährt. Gab es vorher nicht. Insofern gibt es auch sehr Positives.
Das sind so Reformschritte.
Ja, das sind Reformschritte, die sich dann auch, die sich einfach lohnen müssen, wo die Lehrkräfte sagen, aha, das kann ich gut brauchen. Und ich kann damit meinen Unterricht besser machen. Wenn ich weiß, wie die Leistungshierarchie in meiner zweiten Klasse ist, da kann ich besser eingreifen, wenn ich diesen Test habe, als wenn ich ihn nicht habe. Das ist schon ein Fortschritt. Machen auch nicht alle, aus vielen Gründen. Aber Hamburg, da habe, wie gesagt, ich habe das damals mit beraten. Und dann, die haben das dann ausgebaut. Und da hat das dazu geführt, dass sie auch in den PISA-Tests sehr viel besser sind als die anderen. Weil sie einfach frühzeitig sehen, wer kann lesen und wer kann eben nicht lesen. Wer lernt das eben nicht so auf diese Weise, wie das bislang praktiziert worden ist. Das ist schon eine wichtige Rückmeldung. Und das basiert alles auf Feedback-Systemen. Die gab es früher zu ihrer Zeit nicht.
Nein, das ist der Schulinspektor gewesen, der einmal im Jahr vorbeikommt und der Lehrer ist super nett gewesen.
Ja. Das ist schon etwas anderes, ja. Also, da sieht man schon auch Wandel.
Es ist so ein Wandel, der geht ganz gemächlich, kleine Schrittchen und so. Ja. Und jetzt, um auf Ihren Spruch zurückzukommen, die Frage ist, was macht die Schule aus der Reform? Wenn man jetzt den Reformvorschlag von der Stiftung Zukunft.li herannimmt, Innovation durch Autonomie und Wettbewerb. Prognose, was würde denn da davon übrig bleiben oder was würde denn schwierig werden unter Umständen bei gewissen Anspruchsgruppen?
Also ich habe da im Vorfeld gesagt, dass ich mich zum politischen Thema Wettbewerb nicht äußere. Das ist ein politisches Thema. Bei Schulautonomie, das wird den Gang gehen, den man von den Schweizer Kantonen her weiß, also wie das gehen soll. Da brauchen Sie nur, was weiß ich, in Zürich anzurufen oder da mal hinfahren und sehen, wie das geht. Dann kürzen Sie auch die Implementationszeit ab. Es gibt genügend Erfahrungen, wie man das machen muss. Aber auch, es gibt auch Erfahrungen, die sagen, was dürfen Sie auf keinen Fall machen? Zum Beispiel das Kollegium verschrecken oder die falschen Schulleiter wählen oder etwas übereilt machen. Also es gibt jetzt ja da so eine große Debatte um neue Schulautorität. Das dauert auch ja Jahre, bis das ankommt an der Basis. Also und neue Schulautorität meint einfach, dass die Schüler mehr zu Wort kommen. Also es ist an sich eine sinnvolle Reform. Oder selbstorganisiertes Lernen. Das sind alles Dinge, die kann man lange diskutieren, aber entscheidend ist ja, was die in der Schule vor Ort machen. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, manche Lehrer pushen das, manche nicht. Manche hoffen auf die Pension und sich nicht mehr ändern zu müssen. Das sind alles Sachen, die Implementation von Reformen beeinflussen. Sonst ist es zu blauäugig, wenn man daran geht.
Was ich mich frage, ist, also das Tempo hat sich ja von der Welt ganz grundsätzlich massiv beschleunigt in den letzten Jahrzehnten mit der ganzen Digitalisierung. Und da frage ich mich als Laie, ja, macht es denn Sinn, so da versuchen, grosse Reformschritte zu machen wollen, weil das Tempo, wo sich die Umwelt verändert, da kann ja keine Schule mithalten. Also man denkt über Medienkompetenz, dass man eben einen liberalen, demokratischen Staat, damit der nicht zerfällt, weil die Leute nicht wissen, wie sie einordnen sollen, was sie wo lesen oder einfach generell konsumieren in den Medien. Oder ChatGPT ist innerhalb von 18 Monaten zum Go-To-Werkzeug geworden, nicht nur für Schülerinnen und Schüler.
Interessant ist, wie die Schüler das machen. Das ist schon sehr interessant.
Ja, also ich habe Diskussionen im Zug einmal zugelassen, wie sie da mit ihrer Seminararbeit jetzt das bewerkstelligen. Damit.
Ja, und dass sie bei ChatGPT die Fehler einrechnen, die Lehrer erwarten.
Mhm, genau.
Das ist schon interessant, ja. Aber die meisten, die damit Umgang haben mit dem Problem, sagen ja, nein, nein, also was die können, das wissen wir schon auch. Das kann man nicht mit ChatGPT verändern, das wissen wir schon. Wenn die Aufsätze zu gut ist wie die bisherigen, dann wissen wir das. Oder wenn sie plötzlich Mathematikaufgaben lösen, die sie sonst noch nie gelöst haben. Das merkt man schon auch. Weil entscheidend ist ja nicht die eine Lösung, sondern die Reihe von Lösungen im Schuljahr, die Reihe von Aufgabenbearbeitung von Schuljahr. Und solange sie das kontrollieren können, das führt auf die Frage, soll es noch Hausaufgaben geben? In dem Sinne, wie man das bislang hatte. Ich bin übrigens ganz gegen Hausaufgaben. Das sollte man mit Ganztagsschulen lösen und dann sollte man die Hausaufgaben in der Schulzeit machen. Und nicht, Lehrer sind dagegen, klar, weil sie dann das auslagern können. Aber das, glaube ich, hält sich nicht mehr allzu lange. Weil ich glaube auch, dass wir, wenn wir über Schulzeit reden, dann müssen wir auch darüber reden, ob es Ganztagsschulen geben soll, ob es Bildungslandschaften geben soll, in dem Sinne, wie man das auch ausprobiert hat. Und dann haben sie einfach mehr Zeit als die reine Unterrichtsschule, die wir heute haben.
Ich möchte nochmal schnell auf ChatGPT zurückkommen. Also das eine ist, ich mache es mir als Aufgabenerleichterer, schreibe mir einen Aufsatz, aber mache ihn nicht zu gut oder was auch immer. Ich muss einfach einen guten Prompt schreiben und dann komme ich ein anständiges Ergebnis über. Aber ist die Frage nicht, wie will man denn ChatGPT in der Schule einsetzen?
Ja, das ist eine Frage.
Lerne
ja,
Prompts als Freifach zum Beispiel und irgendwann mal als Pflichtfach.
Ja, das könnte man machen, ja. Ja, klar, sicher.
Also bis das einmal in der Schule ankommt?
Ja, das wird schnell gehen, glaube ich, weil die Gefahr ist zu groß, dass sie dann nur noch, dass sie die Notengebung unterlaufen. Das werden die Lehrkräfte relativ schnell machen, glaube ich. Ein neues Schulfach einzuführen, ist an sich sehr schwierig und sehr lange. Aber an der Stelle, das glaube ich, da geht es dann ans Eingemachte. Wenn die also die Notengebung unterlaufen können und sagen können, ja, also ich habe jetzt hier, plötzlich habe ich den, das war ja ein NZZ-Beispiel, ich habe dann, was weiß ich, ein Schiller-Drama nacherzählt und ich konnte das in der Maturitätsprüfung nacherzählen und ich habe dann einfach bei ChatGPT die Daten eingegeben und dann konnte ich das. Das tangiert die Grundfesten der Bildungsvorstellung. Das darf man nicht zulassen. Obwohl es auch da Lehrer gab, die sagen, ist doch schön, wenn die Medienkompetenz zeigen. Aber das glaube ich nicht. Das wird schnell gehen, dass man da einen Riegel vorschiebt. Aber dass man Medienkompetenz verstärkt berücksichtigt, das finde ich, ist eine Zukunftsaufgabe. Ja.
Das hat man allerdings schon vor 15 Jahren gehört, dass Medienkompetenz sinnvoll ist. Und
ja, aber wie gesagt, träge ist das. Ne? Also solange sie Tafelkreide Schwamm haben, solange war das träge. Jetzt haben sie Tablets, das ist auch nicht unbedingt etwas ganz anderes. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, was in Zukunft kommen wird, aber ich nehme das ernst. Das ist eine ganz andere Herausforderung als die Einführung früherer neuer Medien.
Es geht auch viel schneller.
Geht viel schneller, ja. Und es ist jederzeit überall abrufbar. Und da fragt sich ja auch, braucht man dann auch diese Schulzeit? Und braucht man sie so, wie man sie hat? Darum sage ich, wir müssen die über Schulzeit reden, wenn wir über Schulautonomie reden. Also wir müssen sagen, brauchen wir diese Stundentafeln noch? Steht ja auch im Bericht. Brauchen wir sie so, dass daran die Gehälter der Lehrpersonen gebunden sind? Oder richten wir uns völlig anders ein? Also machen wir zum Beispiel Epochenunterricht. Vierteljahr das, Vierteljahr das, Vierteljahr das. Nicht mit allen Fächern, sondern mit bestimmten Fächern. Das ist eigentlich etwas in der Vergangenheit Erprobtes. Das machen auch einige Schulen, so etwas. Mhm. Aber ja, also da kann man nur sagen, dass die Schulen, die lernen ja am besten von den anderen Schulen, dass sie dann hinfahren sollen und gucken, also wie das geht.
Wir haben ja das Vorgespräch geführt gehabt zu dem Podcast, den wir jetzt da machen. Und jetzt um auf die Evaluation zurückzukommen, die Sie auch schon erwähnt haben. Es gibt ja jetzt eine Bürokratie, die von oben nach unten sieht, was in welcher Schule zu welchem Zeitpunkt eben inklusive Stundentafel stattfinden hat. Und jetzt mit der Schulautonomie braucht es die Evaluationen. Also wir haben eine Bürokratie, die vorhanden ist und würden die ersetzen durch eine andere Form von Bürokratie?
Ja, die Gefahr ist groß. Ja. Also obwohl die Erfahrung zeigt, dass die Bürokratie bestehen bleibt und daneben neue Stellen eingerichtet werden. Also sie haben also die großen Kantone der Schweiz haben alle eigene Evaluationsstellen. Das sind aber unabhängige, meistens, die arbeiten nicht im Auftrag der Behörden, sondern führen Schulevaluationen durch. wenn Sie im Auftrag der Behörden das tun würden, wären Sie nicht glaubwürdig. Also insofern gibt es einfach eine neue Leitstelle, die sowas macht. Aber mit staatlichen Stellen und so. Es sind nicht private Unternehmen. Mhm. Könnte man auch machen, hat man aber nicht gemacht. Weil das Feld darauf nicht einzustellen gewesen wäre. Das wäre, vielleicht kommt das noch. Aber so etwas gibt es, aber die Gefahr, dass man mit dem Abbau von Bürokratie einen paradoxen Effekt hat, also eigentlich abbauen will, aber dann an anderer Stelle wieder aufbauen muss, die besteht, das ist so. Mhm. Genauso wie wenn Sie sagen, wir machen jetzt Evaluationen und dann laufen Sie Gefahr, dass der Verschriftlichungsdruck steigt, weil Sie dauernd mit Fragebögen kommen und weil Sie dauernd kommen mit Rückmeldesystemen, dass die Lehrpersonen sehen das oft, wenn sie davon keinen Nutzen haben, so, dass das nur vom Kerngeschäft ablenkt.
Und das Kerngeschäft ist
Unterricht,
genau. Und ein Kollege von Ihnen, John Hattie, sieht arg verkürzt, korrigieren Sie mir, wenn ich das falsch brauche, es braucht einfach gute Lehrer, ja, die gerne das machen, wofür sie ausgebildet worden sind, nämlich Unterricht.
Ja, also Betonung auf gute Lehrer. Also er sagt, nicht auf den Lehrer kommt es an, sondern auf den qualitativ guten, also sehr guten Unterricht, auf die kommt es an, ja. Und dann hat er ja, gut, er hat ja im Prinzip, das ist eine Metastudie, er hat also hunderte von Studien ausgewertet, die sich alle mit Schulleistungen beschäftigen. Also und zwar in den Fächern, die man immer so misst, nämlich Mathematik, Fremdsprachenunterricht, Lesen und noch ein paar. Also, und der Rest, also Musik kommt nie vor und Sport kommt auch nie vor. Gut, also soweit ist das beschränkt. Aber die Botschaft ist, es kommt auf die gute Lehrperson. Erst werden Sie fragen, was macht die gute Lehrperson aus? Seine Botschaft ist, vor allen Dingen kommt es darauf an, dass die Schüler ein wertgestütztes Feedback erhalten. Die müssen wissen, wo sie stehen und die müssen auch wissen, wie sie sich verbessern können. Das geht nur mit einem persönlichen Gespräch. Das geht nicht, indem man einfach eine Mail schreibt. Das haben wir übrigens in der Covid-Zeit gesehen. Da war das ja weg, das persönliche Gespräch, und dann war das eben auch in vielerlei Hinsicht sehr viel schwieriger. Mhm. Übrigens, da haben die Eltern gelernt, wie wichtig Schulen sind.
Ja.
Weil sie das mit dem Homeschooling nie und nimmer hinkriegten.
Also das kann damit reden.
Das ist ein Nebeneffekt. Ja, das ist ein Nebeneffekt. Aber also, das kann man schon beschreiben, was eine gute Lehrperson ausmacht. Und die Frage ist, wie wird man zu einer guten Lehrperson? Und die Erfahrung zeigt, die Lehrpersonen bauen ihr Repertoire auf, also das, was sie unterrichten, fachlich und auch in der Interaktion mit Schülern, in den ersten 5 Jahren ihres Berufslebens. Und da muss man ansetzen. Und da sind auch die Schulleitungen gefragt, dass sie dann in den Unterricht gehen und aufbauend helfen, wie können die Lehrerinnen und Lehrer ihre Kompetenz so verbessern, dass wir tatsächlich die Lehrkräfte haben, die wir brauchen.
Und dann kommen wir wieder zur Schulautonomie, wo ja dann eine Schulleitung näher ist an den Lehrpersonen und kann dann allenfalls die Konsequenz ziehen und sagen, sorry, du bist jetzt einfach nicht gut.
Viele Länder machen das, ja. Ja.
Warum der Widerstand bei uns? Dass so quasi Lehrer fast wie beamtet sind?
Das waren sie ja früher, verbeamtet. Ja, vielleicht, weil die Nachfrage zu steuern so schwierig ist. Also wir haben ja Lehrermangel. Wir haben auch zu wenig, die das Lehramt studieren. Wir müssen mit Quereinsteigern arbeiten. Der Beruf ist anders, gestaltet sich anders vor dem Berufsbeginn als nachher. Und oftmals sind Lehrpersonen nicht geneigt, 100% Pensum zu übernehmen. Und das alles sind Faktoren, wo ich sagen würde, ja, das ist dann schwierig. Also wenn Sie, können nicht Leute beliebig entlassen, weil sie keine anderen haben. Also der Markt für die Personalrekrutierung, der muss stimmen. Und das ist oft nicht so. Das kommt oft darauf an, wo Sie sind. Das ist in der Stadt Zürich anders als bei uns auf dem Land. Also das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, ja, das gestaltet ist schwierig. Aber im Prinzip muss das möglich sein, klar.
Jetzt kommen wir auf uns, jetzt ist schon mal so eine Reform gelungen. Die Schule kann autonomer agieren. Und jetzt kommt ja dann der zweite Schritt, nämlich ein Wettbewerb zwischen den Schulen. Mhm. Ist denn also im Liechtenstein, in der Schweiz gibt es ja auch ähnlich, das dreistufige System, es wird selektiert nach der 5. oder 6. Klasse, Oberschule, Realschule, Gymnasium bei uns. Und Oberschule ist jetzt halt einfach quasi die Loser-Schule. Ah, bist in der Oberschule. Mhm. Aber wenn man so einen Wettbewerb, also man kann ja dann das System ersetzen, aber am Schluss gibt es ja dann, wenn es einen Wettbewerb gibt, immer eine Schule, die dann nicht gut,
nicht die beste Wettbewerb ist. Wettbewerb heißt, es gibt Gewinner und Verlierer. Oder bessere und schlechtere, klar. Und das vermitteln Sie mal Ihren Eltern, die an der schlechten Schule sind. Also die Sache ist relativ kompliziert und man hat diese Bildungsgutscheine eingeführt. Das ist eine Idee, die kommt auch aus der Ökonomie. Man hat das eingeführt in den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen, um die Ghetto-Schulen aufzulösen, damit die Eltern genug Geld haben, um ihre Schüler in die Außenbezirke zu bringen, wo die besseren Schulen sind. Das war die ursprüngliche Idee. Aber sowas kennen wir nicht und da wird man fragen müssen, was denn da Wettbewerb soll. Aber ich finde viel spannender ist die Frage, ob Wettbewerb was mit der Schulstruktur zu tun haben soll. Also ob Schulen nach 4 Jahren selektionieren dürfen oder nach 6 oder gar nicht, also eine Einheitsschule haben wie in Finnland. Das sind die entscheidenden politischen Fragen. Und die müsste man sich stellen. Und vielleicht kommt das ja dabei raus. Aber diese Schulstruktur, die Sie ja haben, das muss politisch entschieden werden. Sie sind, glaube ich, die Letzten. Der Aargau hat, glaube ich, auch noch 5, nach Selektion nach 5 Jahren. Die anderen Kantone, also nein, die nicht die anderen Kantone, die Deutschschweizer Kantone haben in der Regel also nach 2 Jahren Kindergarten, 6 Jahren Primarschule, 3 Jahren Sekundarschule. Und die Selektion ist nach der Primarschule und nach der Sekundarschule. Weil es gibt im Kanton Zürich zum Beispiel ja noch Langzeitgymnasium, wo sie dann eben ein Jahr nachdem sie in der Sekundarschule waren, wechseln können. Das alles ist ziemlich differenziert, ziemlich gemischt und ich weiß nicht, ob man das vereinheitlichen kann. Auf jeden Fall ist das eine Frage, die man politisch diskutieren muss.
Im Liechtenstein hat man sie schon mal diskutiert,
ja,
im Jahr 2009.
Hat man ja.
Ja, und mit dem Grund, warum das die damalige Spes, hat sich das genannt, jetzt fragen Sie mich nur mal, was die Abkürzung genau dafür gestanden ist, die ist unter anderem darum baudigt worden, weil die Gymnasiasten Angst um ihr Langzeitgymnasium haben.
Ja, selbstverständlich, das ist so. Das wird gerade wieder im Kanton Zürich diskutiert. Das sind nicht nur die Gymnasiasten, sind vor allen Dingen auch ihre Eltern. Und da haben sie es mit Standesinteressen zu tun. Das ist ein relativ harter Brocken.
Also es geht um Privilegien.
Es geht um Privilegien, aber es geht auch darum, dass man die Berufsbildung in der Qualität erhält. Also wenn alle aufs Gymnasium kommen oder ein großer Teil, dann blutet die Berufsbildung aus. Das darf, muss man auch verhindern. Also insofern ist die Frage ja nicht, ob die Bildungsgerechtigkeit darin liegt, dass alle aufs Gymnasium können dürfen, sondern ob die Zweigliedrigkeit auf der Sekundarstufe 2 erhalten bleibt. Also ob es genauso attraktiv ist, in die Berufsbildung zu gehen, als aufs Gymnasium, weil man sich entscheiden muss, was will ich denn dann? Mit einem gymnasialen Abschluss können Sie nur studieren und Sie verdienen relativ spät Geld. Mit einer Berufsausbildung können Sie vieles machen und Sie verdienen relativ früh Geld. Das wissen viele Kids auch. Und ich meine, deswegen glaube ich, sollte man Elsbeth Stern, meine geschätzte Kollegin von der ETH Zürich, der hat immer gesagt, also 20% Gymnasialquote. Das ist ungefähr die Quote, die auch im Kanton Zürich ist.
Ja. Hier, bei uns im Liechtenstein so.
So ähnlich, ja. Also wenn Sie daran wollen, dann müssen Sie in Kauf nehmen, dass im Gegenzug dann die Berufsbildung weniger attraktiv wird. Und das verhandeln Sie mal mit den Vertretern von den Gewerbeleuten. Und Gott sei Dank ist das so, weil eine starke Berufsbildung führt dazu, dass sie einfach mehr Möglichkeiten haben und zumal noch, wenn sie die anschließen können an die Fachhochschulen, wo sie dann ja auch weitermachen können und so weiter. Und bei den Gymnasien würde ich nie und nimmer die Systemfrage stellen. Das führt nur zu Unruhen.
So, also doch ein Tipp für die politische Diskussion später.
Danke, ja.
Die Selektion, die stattfindet, das ist ja etwas, wenn ich das richtig gelesen habe, wo primär oder fast ausschließlich in den deutschsprachigen Ländern so existiert. In Bayern ist es sogar nach der 4. Klasse.
Überall in Deutschland und in Österreich auch, nach der 4.
Ist das eine schlaue Idee, denn in dem Alter zum Selektionieren?
Ja, im Bericht steht irgendwie, ja, wenn Sie es später machen, haben Sie es mit der Pubertät zu tun. Das Das ist, es kommt darauf an, ob sich das einspielt oder nicht, ob es akzeptiert ist oder nicht. Also die meisten Systeme im europäischen Umfeld haben eine Stufung von 6-3-2. Aber dann müssten sie das Gymnasium vollkommen umbauen. Dann ist Gymnasium nur noch die gymnasiale Oberstufe. Das will ja auch kein Mensch. Wann die Selektion erfolgen muss, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, nach 4, nach 5 oder nach 6. Das kommt darauf an, wie man es örtlich macht. Also das ist keine Frage nur des Alters. Manche spricht auch dafür, dass sie halt früh dann das Langzeitgymnasium besuchen. Im Kanton Zürich gibt es das beides. Sie haben Gymnasien nach der SEC. Da gehen dann die einen in die Berufsbildung und die anderen machen ein vierjähriges Gymnasium. Aber es gibt auch die Selektion nach der sechsten Klasse oder nach der siebten Klasse fürs Langzeitgymnasium. Manche spricht, es kommt auch darauf an, was die Gymnasien eigentlich anbieten. Wenn sie einen Schwerpunkt haben, Wirtschaft, Recht, ist das was ganz anderes, als wenn sie den Bildungskanon abbilden. Dann brauchen sie einfach andere oder mehr Zeit oder so. Also da gibt es entgegen den politischen Diskussionen keine Patentlösung.
Also Selektion kann sinnvoll sein in dem Alter, ja. um 10, 11, 12 ja. und Selektion ja, kann ja. nicht sinnvoll sein. Ja, ja. Dann würde ich vorschlagen, mit dem schließen wir die Diskussion heute ab, Professor Oelkers. Bildungsstudie Bildung Liechtenstein, Innovation durch Schulautonomie und Wettbewerb gibt es auf der Webseite stiftungzukunft.li. Dort finden wir auch einen weiteren Podcast mit dem Horst Biedermann, wo sich mit der Doris Quaderer unterhalten. Der Horst Biedermann, er ist Rektor von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und Doris Quaderer Mitautorin von dieser Studie. Und wer noch Brain Food Snacks haben möchte für zwischendurch, stiftungzukunft.li ist auch auf LinkedIn und auf Instagram zum Finden, wo immer wieder Informationen und Häppchen serviert werden. Ihnen sage ich, Herr Oelkers, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Einblick in das Thema, in das komplexe Thema Bildung. Danke für das Gespräch mit Ihnen. Und mein Name der ist Sigvard Wohlwend. Für das Mal sage ich im Namen von der Stiftung Zukunft und Klima. Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Zuschauen.